Einmal im Jahr, nee, alle zwei Jahre, alle zwei zum Glück, alle zwei Jahre ist es dran, zum TÜV zu gehen oder zur DEKRA oder wohin auch immer, zur Prüfstelle, um zu schauen, ob das Auto noch in Ordnung ist. Die Prüfstelle prüft, ist das Auto noch verkehrssicher? Und wenn ihr euch die Bilder anschaut, würde ich sagen, ja, das ist auch gut, dass die prüfen bei manchen Autos, die so unterwegs sind. Die Prüfstelle prüft, ob das Auto noch verkehrssicher ist. Prüfet alles, behaltet das Gute, meidet das Böse. Und es ist ja spannend zu fragen, wer prüft denn da? Wer ist denn da eigentlich angesprochen? Wer soll denn da prüfen? Gibt es so eine Gemeindeprüfstelle, die wie der TÜV guckt, was ist gut, was ist böse? Vielleicht erinnert ihr euch noch, dieses Gut und Böse prüfen, es ging im Ängsten darum, die prophetische Rede zu prüfen. Also wenn jemand auftritt und sagt, ich habe ein Wort des Herrn für wen auch immer oder für die Gemeinde, und dann zu prüfen, ja, kann das wirklich von Gott sein oder nicht? Ist es was, was ins Leben führt oder eben nicht? Aber unabhängig von diesem speziellen Fall, wie prüft Gemeinde? Wie entscheidet Gemeinde eigentlich? Wie entscheidet man, welcher Weg in Zukunft gegangen wird? Wie entscheidet man, was richtig und was falsch ist darin? Wie entscheidet man, was in Gemeinde gelten soll oder nicht? Oder gilt eben gar nichts, ist alles egal? Wie ist das? Wer prüft? Und man kann diese Frage unterschiedlich beantworten. Ich sage euch mal zwei Pole, zwischen denen man sich bewegen kann. Pol 1 ist, man hat irgendwie ein Gremium, einen Vorstand oder was auch immer, und die prüfen. Die entscheiden, richtig, falsch, da geht's lang, so machen wir es, das gilt bei uns. Und die Gemeinde kriegt das dann einfach mitgeteilt, so ist es. Oder Möglichkeit 2, jeder prüft für sich selbst. Jeder prüft für sich und kommt zu seinen eigenen Schlüssen und schaut halt, wie er es selber sieht. Was ist für mich richtig, was ist für mich falsch, welchen Weg würde ich gut finden, was soll für mich hier im Miteinander gelten. Zwei Pole, zwischen denen Gemeinde prüfen kann, von einmal Vorstand bis hin zu jeder macht das ganz individuell. Und hinter beiden Antworten steht jeweils ein Bild von Gemeinde, ein Bild von Gemeinschaft. Das erste ist ein sehr hierarchisches Bild, ein Top-Down-Entscheiden. Ja, da gibt es eine Gruppe und die sagt, wo es lang geht. So machen wir es, auf jetzt. Das hat durchaus Vorteile. Entscheidungen werden hier sehr schnell getroffen. Man muss nicht groß miteinander diskutieren, weil die haben ja schon entschieden. Eine solche Gemeinde ist in der Regel sehr homogen, weil es nämlich nur einen sehr schmalen Meinungskorridor gibt, der nämlich vom Vorstand vorgegeben wird. Und wenn einem das nicht passt, dann geht man eben. Andere werden vielleicht sogar dadurch angezogen, weil in so einer Gemeinde ganz klar ist, was gilt und was nicht gilt und wo es lang geht. Auch hinter dem zweiten steht ein Gemeindeverständnis, nämlich ein sehr individuelles. Ich mit meiner Meinung bin in diesem Verständnis maßgebend. Die Meinung der anderen ist gar nicht so wirklich relevant. Ein Vorstand, der mal ein Machtwort spricht, der stört dann eher. Das kann man sehr defensiv leben, man guckt halt, was sagen die anderen und wenn die eine andere Meinung haben, dann ist mir das egal. Man kann das aber auch sehr aggressiv leben, dann schaue ich, was die anderen sagen, wenn es zu meiner Meinung passt, ist in Ordnung und wenn es nicht passt, muss ich schon mal die Frage stellen, ist das eigentlich noch mein Ort, ist das noch meine Gemeinde? Ja, also nochmal, es sind zwei Pole, ne? Und die sind jetzt beide sehr überspitzt dargestellt und die Wahrheit wird irgendwo dazwischen sein. Also da werden sich Gemeinden irgendwo dazwischen in der Mischung ansortieren. Und nochmal, beides hat Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite eine große Klarheit, man weiß genau, wofür Gemeinde steht, wofür nicht, aber eben gleichzeitig wenig Mitsprachemöglichkeiten, wenig Raum für andere Meinungen und eine starke Hierarchie von oben herab. Und auf der anderen Seite ein großes Zutrauen und eine große Verantwortung bei jedem Einzelnen, mündig Entscheidungen treffen, allerdings verbunden mit der Gefahr, die eigene Meinung absolut zu setzen. Und dann irgendwann vielleicht auch eine einsame Entscheidung zu treffen, für sich die Sachen auszumachen und die anderen voll vollendete Tatsachen zu setzen. Gerade das ist etwas, was mir ganz oft schwerfällt und was ich in meiner Dienstzeit leider schon öfters erleben musste. Menschen, die auf ihre Meinung, auch darüber, was innerhalb einer Gruppe jetzt dran ist oder nicht, beharren, und zwar so beharren, dass kein Gespräch mehr möglich ist. Die sich selbst einfach zum Maßstab nehmen, ihre stille Entscheidung für sich getroffen haben und dann einfach vollendete Tatsachen setzen. Zwei Modelle, zwei Pole. Und jetzt kommt die Jahreslosung. Prüft alles und behaltet das Gute. Vorab, Paulus, wenn ich den einsortieren müsste, ich würde sagen, der ist Modell 1. Ja, also Paulus, das lesen wir immer wieder, der sagt ziemlich deutlich, was er von der Gemeinde erwartet. 1. Thessalonicher Brief, da bittet er noch, im gleichen Zusammenhang im 2. Thessalonicher Brief steht, ich befehle euch. Also ist klar, ne, wo es lang geht. Und trotzdem, obwohl Paulus oft so hierarchisch aus seiner Zeit heraus denkt, gibt es hier in diesem Absatz, wo die Jahreslosung drin ist, etwas Spannendes. Denn diese Jahreslosung, die richtet sich nicht an eine Hierarchie. Die richtet sich nicht an einen Vorstand, der über allen steht und sagt, jetzt prüft ihr mal für die Gemeinde. Sondern die Jahreslosung, die richtet sich an die ganze Gemeinde. Dieser ganze Absatz, in dem sie steht, meint die ganze Gemeinde. Ich rufe das nochmal in Erinnerung. Ja? Also alle sollen die Leitung ehren. Die Leitung ehren heißt für mich, die Leitung unterstützen in dem, was sie tut. Und das heißt zum Beispiel, sie sollen alle Frieden halten. Nicht der Vorstand soll gucken, dass Frieden herrscht, sondern alle sollen Frieden halten. Da sind alle gefragt. Alle gemeinsam sollen sich kümmern um die Schwachen, um die aus dem Tritt geraten sind. Alle gemeinsam sollen den Geist nicht dämpfen und prophetische Rede nicht gering achten. Und alle gemeinsam sollen prüfen. Also eben nicht irgendwie ein Leitungsgremium, das für alle entscheidet und auch nicht so ein individuelles Ding, sondern alle gemeinsam. Paulus denkt hier an eine mündige Gemeinde, der es zutraut und zumutet, gemeinsam zu klären und Entscheidungen zu treffen. Ihr habt das Vermögen dafür, ihr seid mündig genug und mit diesem Vermögen einher geht auch die Verantwortung, genau das zu tun. Macht das, sagt Paulus, aber macht's gemeinsam. Heute würde man modern sagen, es geht um ein kooperatives Gemeindeverständnis. Ein Verständnis, in dem Menschen, Mitglieder und Vorstand gemeinsam schauen und entscheiden und gucken, was ist jetzt dran, was gilt bei uns, was gilt nicht, wie soll es sein? Und das weit über die Entscheidung gut und böse prophetischer Rede hinaus. Und für mich ist das ein absolut ermutigender Gedanke, denn das ist genau das, was wir versuchen im Zukunftsprozess gerade miteinander einzuüben und zu leben. Nicht top-down, nicht ein Vorstand, der sagt, so machen wir es jetzt. Und nicht einfach nur so ein individuelles Ding, ich guck mal, ob es mir gefällt und wenn nicht, dann bin ich halt weg. Sondern gemeinsam einen Weg finden, gemeinsam einen Weg suchen. Selbst wo man am Ende vielleicht zu einer Entscheidung kommt, wo nicht alle sagen, das ist jetzt für mich persönlich die optimale Entscheidung, aber wo doch möglichst alle sagen können und ich trage sie trotzdem mit. Was ist die Grundvoraussetzung, wenn man so miteinander unterwegs ist, wenn man so Gemeinschaft auch leitet und so Gemeinschaft gestaltet? Was braucht es dafür? Mir fallen direkt zwei Sachen ein. Das erste, es braucht Zeit. Und das haben einige schon schmerzhaft gemerkt in den letzten Wochen und Monaten. Ja, das kostet Zeit. Es kostet Zeit, sich Gedanken zu machen. Es kostet Zeit, sich auszutauschen, zusammenzukommen, zu fragen, hinzuhören. Es kostet Zeit. Und noch etwas, es braucht Geduld. Ja, weil mancher vielleicht schon mit den Füßen scharrt und sagt, ja, wann kommt die Schnecke jetzt endlich mal ins Ziel? Wann treffen wir denn die Entscheidung? Wann ist es denn soweit? Es braucht Zeit und es braucht Geduld. Und diese beiden geben den Raum für das eine, was wirklich entscheidend ist, nämlich, dass wir zuhören. Dass wir Menschen zuhören und dass wir einander zuhören. Und das klingt so selbstverständlich, dem anderen zuhören. Warum, Derger, musst du schon wieder eine Predigt in die Richtung halten? Muss das denn sein? Mensch, das ist doch so logisch. Na klar, wir hören uns doch zu. Ihr hört mich doch alle, oder? Ja, ich weiß nicht, ob alle mich noch hören. Also, ich habe gerade eben so, egal. Wenn Jesus etwas Wichtiges zu sagen hatte, dann hat er ganz oft einen Satz gesagt, nämlich, wer Ohren hat zu hören, der höre. Ja, und das ist ja ein blöder Satz eigentlich. Also ich will jetzt nicht sagen, also das ist ein toller Satz, aber erstmal klingt der blöd, weil ja klar, wir hören doch. Ihr hört mich doch. Meine Worte, ich glaube, Hilde, du warst gerade da und hast gesagt, du bist ganz schön laut, mein Mann. Ne? So, ja, und Daniel, der könnte das so hochregeln, ihr könnt gar nicht mehr drum herum, als meine Worte zu hören. Aber ob ihr meine Worte wirklich hört, ist noch was ganz anderes. Und wie ihr sie hört, mit welcher Voreinstellung ihr sie hört, ob ihr sie hört als, oh, schon wieder, oder ob ihr sie hört als, jetzt macht doch mal endlich, als Appell oder als Ermutigung oder als einfach neutral. Oder ob ihr vielleicht in Gedanken gerade ganz woanders seid und zwar akustisch hört, da redet einer, aber euch diese Worte überhaupt nicht erreichen. All das, es ist ja gar nicht gesagt. Das ist, glaube ich, das Spannende, wenn wir einander zuhören. Wie höre ich eigentlich zu? Welches Bild vom anderen habe ich? Habe ich eigentlich ein positives Bild von dem, der da gerade redet? Oder sind das die 20 Minuten im Gottesdienst, auch wenn die Nase wieder da vorne steht, da muss ich halt irgendwie durch? Ja, wie höre ich eigentlich? Welche eigenen Gedanken stößt das Hören an? Und wie schnell bin ich bei dem, was dann in mir wieder aufploppt und nicht bei dem, was eigentlich gerade gesagt wird? Oft hören wir und meinen schon zu wissen, was der andere eigentlich gerade sagen will, anstatt ihm wirklich hinzuhören. Es gibt einen dänischen Theologen und Philosophen, der lebt nicht mehr, Søren Kierkegaard, und der hat mal eine Fabel geschrieben. Nee, eine Fabel, denke ich gerade, ist es gar nicht, stand so da, aber Fabel ist mit Tieren, ne? Ja, es ist ohne, was, wie nennt man das dann, so eine Lehrgeschichte ohne Tiere? Er hat eine gute Geschichte geschrieben und diese gute Geschichte möchte ich euch erzählen, die heißt Der Zirkus brennt. Die handelt von einem Zirkus, der brennt und der Zirkusdirektor, der sagt, oh Hilfe, der Zirkus brennt, wir brauchen Hilfe. Clown, lauf mal los in die Stadt, ins Dorf und hol Hilfe. Und der Clown, der ist also schon für die Vorstellung schon vorbereitet, der läuft los ins Dorf und er ruft, der Zirkus brennt, wir brauchen euch, kommt schnell, der Zirkus brennt, Hilfe, bitte helft uns. Und die Leute sehen den Clown und klatschen ihm Applaus und lachen und denken, Mensch, ist das lustig, was der für eine Show abzieht hier. Der will uns da in den Zirkus locken, was für ein toller Werbegag ist das. Und der Clown, nein, das ist kein Werbegag, es ist ernst, bitte hört mich, der Zirkus brennt, wir brauchen eure Hilfe. Ist das lustig, der kommt, der fällt auch nicht aus seiner Rolle raus, der bleibt da 1A drin. Was für ein toller Clown. Und am Ende fackelt der Zirkus ab, weil Menschen nicht zugehört haben. Weil Menschen dachten zu wissen, was der sagt. Weil Menschen ein Bild von jemandem hatten, von dem kann ja gar nichts anderes kommen als Clownerei. Weil Menschen die Worte gehört haben, den Ton gehört haben, aber nicht gehört haben, was wirklich dahinter steht. Sie waren nicht bereit, wirklich zu hören, obwohl sie mit ihren Ohren gehört haben. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und mal ehrlich, wie oft geht es uns genau so? Wie oft meinen wir zu wissen, was jemand sagt, weil wir meinen, ihn oder sie einschätzen zu können? Kann ja nichts anderes kommen, ist doch klar. Weil wir Vorerfahrungen gemacht haben und jemanden schon längst in unsere Schubladen einsortiert haben. Wie oft sind wir beim Zuhören ungeduldig und denken, komm endlich auf den Punkt, wir wissen doch, was du sagen willst, weil wir das meinen zu wissen. Und wo wir eigentlich nur darauf warten, irgendwo einhaken, unterbrechen zu können, um unsere Meinung und unsere Position ins Spiel zu bringen. Und wie oft verpassen wir dabei das Eigentliche, nämlich das, was dieser Mensch wirklich sagen will. Zuhören, also wirklich zuhören, fällt schwer. Das heißt nämlich, ganz beim anderen zu sein. Nicht direkt den Abgleich mit meinen Erfahrungen, mit meinen Wünschen, mit meinen Bedürfnissen zu machen, sondern erstmal beim anderen zu bleiben, bei seinen Erfahrungen, seinen Bedürfnissen und seinen Wünschen und Gedanken. Jesus macht uns das vor. Vielleicht erinnert ihr euch an diese Begegnung zwischen Jesus und Bartimäus. Bartimäus, der Blinde, kommt zu Jesus und Jesus fragt ihn diese Frage, was willst du, was ich für dich tun soll? Das hat was damit zu tun, dass Jesus zuhört. Alle anderen hätten gesagt, wieso, ist doch klar, der will wieder sehen, jetzt mach ja, halt hin, was fragst du so blöd? Aber Jesus nimmt Menschen ernst. Er ist bei Bartimäus, er ist beim anderen, er hört zu. Und ich behaupte, das fällt uns manchmal schwer. Und ihr könnt das mal für euch selber prüfen. Ich stelle euch mal so noch eine Sache vor, die ich persönlich spannend fand. Ich habe das im Radio bei WDR 5 gehört, dachte, yo, kennst du aus deinem Leben? Und zwar Sprungbrettkommunikation haben die das genannt. Nämlich, dass ich darauf warte, dass der andere mir ein Stichwort sagt oder ein Thema sagt, das ich als Sprungbrett nutzen kann, um dann von mir zu erzählen. Der andere erzählt mir etwas, vielleicht was Persönliches, und ich, oh, habe ich auch schon erlebt, jetzt erzähle ich dir was. Und ich sage euch das, Volkert und Annette sind da, ich erzähle es trotzdem, nichts gegen euch. Donnerstag war Pfadfinder, ach, ist das auch da, war Pfadfinder, und eure Hanna hat von ihrer Hochzeit erzählt. Und dann ertappe ich mich dabei, wie ich anfange, von meiner Hochzeit zu erzählen. Wie blöd. Ja, also ich will doch eigentlich wissen, wie Hannas Hochzeit war und nicht, dass Hanna erfährt, wie meine Hochzeit war. Ist doch doof. Aber ich merke, das ist bei mir, das ist Sprungbrett. Ich habe dann ein Stichwort und dann fällt mir auch was zu ein. Wir sind so schnell bei uns, auch bei unseren Bedürfnissen, bei unseren Befürchtungen, bei unseren Vorstellungen, wie Dinge zu sein haben, dass wir manchmal gar nicht mehr hören. In Diskussionen sind wir darauf bedacht, unsere Argumente und Meinungen zum Ziel zu bringen und haben vielleicht noch gar nicht verstanden, was der andere eigentlich sagen will. Dabei ist ein Zuhören, das wirklich beim anderen ist, das dem anderen Raum gibt, das den anderen ernst nimmt, vielleicht mit einer der schönsten Formen, einem anderen Menschen Wertschätzung entgegenzubringen. Gemeinde, die kooperativ unterwegs sein möchte, die gemeinsam über die Richtung entscheidet, die sich auch gemeinsam eine Meinung bildet zu einem Thema, die gemeinsam vielleicht auch festlegt, was möglich ist und was nicht, die muss lernen zuzuhören, sonst funktioniert das nicht. Im Zukunftsprozess gab es dafür ein schönes Wort, hören mit dem Herzen, versuchen ganz beim anderen zu sein, bei dem, was ihn bewegt, offensichtlich bewegt oder auch zwischen den Zeilen bewegt. Und ich glaube, das lohnt sich, das wirklich einzuüben. Und gleichzeitig bin ich Realist. Und ich sage euch, das wird uns, so wie wir heute hier zusammen sind und wenn die Stühle belegt werden mit denen, die heute nicht da sind, das wird uns am Ende nicht gelingen. Ich kann euch den Grund sagen. Solange ich ein Teil dieser Gemeinschaft bin, wird das nicht gelingen, weil ich mich nämlich kenne. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du das, wenn du ehrlich auf dich schaust, auch so sagen musst. Solange ich hier bin, wird das nicht gelingen. Und dann kann man frustriert aufgeben und sagen, ja, dann nicht. Und dann sagen, nee, jetzt erst recht. Versuchen. Ich wiederhole mal, was ich auf dem Perspektivtag am 2. gesagt habe. Wir werden in all unserem Zusammensein aneinander schuldig werden. Wir werden einander verletzen und enttäuschen. Das ist so. Wir sind Menschen, das gehört zu uns dazu. Und wenn wir am Ende, wir werden am Ende auch eine Entscheidung treffen. Die Schnecke, ich verspreche euch, die kommt durch die Ziellinie. Aber wenn wir Entscheidungen treffen, dann werden wir nicht wissen, ob die wirklich richtig sind. Vielleicht müssen wir sie nochmal korrigieren. Und vielleicht wird das auch eine Entscheidung sein, die dem einen oder anderen nicht schmecken wird. Es kann sein. Es bleibt immer ein Wagnis. Aber es wäre wirklich Quatsch, jetzt zu sagen, ja, dann lass uns doch einfach stecken und Vorstand, entscheide mal oder so. Jesus stellt uns als Gemeinschaft zusammen, so wie wir sind. Und er sendet uns als diese Gemeinschaft in diese Welt hinein. Und Paulus traut seiner Gemeinde hierzu, Entscheidungen zu treffen. Und ich behaupte, dass die Grundlage dafür die Vergebung ist, die Gott uns schenkt. Vielleicht erinnert ihr euch, die da waren letzte Woche. Die Vergebung, die Gott schenkt, ist keine Sackgasse. Die geht nicht von Gott zu mir und endet da. Sondern Gottes Vergebung ist immer eine Durchgangsstraße. Von Gott zu mir zum Nächsten. Eine breite Durchgangsstraße zum Nächsten. Und das ist die Basis dafür, miteinander unterwegs zu sein. Die Basis dazu, für miteinander zu versuchen, einen guten Weg zu finden, den wir gemeinsam gehen können. Die Basis dafür auch, zuzuhören dem anderen und darin vielleicht auch einen Fehler zu machen oder in dem, was man sagt, andere zu verletzen, wie auch immer. Wir brauchen das als Basis für unser Miteinander. Zu wissen, Gott vergibt, aber auch aneinander, einander zu vergeben und selber um Vergebung zu bitten, da wo wir aneinander schuldig werden. Ihr seht das, wir feiern heute das Abendmahl miteinander. Und lasst uns das doch in diesem Sinne feiern. Wenn wir nachher hier um diesen Tisch zusammenstehen, dann das zu verstehen als eine Einladung, miteinander unterwegs zu sein. Als diese Tischgemeinschaft sind wir miteinander unterwegs. Und es ist eine Aufforderung, aufeinander zu achten. Wir können nicht Abendmahl feiern und der andere ist mir egal. Es ist ein Gemeinschaftsmahl, wir gemeinsam. Einander zuhören, gemeinsam prüfen, gemeinsam entscheiden und einander versprechen, dass die Vergebung, die Gott uns schenkt, auch im Abendmahl schenkt, dass wir die nicht für uns behalten, sondern dass wir die einander zukommen lassen. Und ich glaube, dann sind wir auf einem guten Weg. Amen.